Hallo und herzlich willkommen im Audiobeitrag zu Neo-Extraktivismus im Rahmen unseres Blogs zur New International Economic Order. Erstmal zur Begriffsklärung. Neo-Extraktivismus beruht auf der Förderung und beziehungsweise dem Anbau von primären Industriegütern, also der Landwirtschaft und Rohstoffförderung im globalen Süden, der dann in den globalen Norden transportiert wird und dort weiterverarbeitet oder konsumiert wird. Hierbei entsteht eine große Abhängigkeit der globalen Südländer von Weltmarktpreisen. Außerdem findet eine Reprimarisierung der Wirtschaft statt, sprich der primäre Sektor, also Rohstoffabbau, ist der größte Fokus der Wirtschaft vor Ort, was jetzt den Abbau von Ressourcen angeht. Als Folge aus der Abhängigkeit von diesen Weltmarktpreisen entsteht dann, wenn dieser sinkt, eine wirtschaftliche Krise in den Ländern, deren Wirtschaft komplett darauf ausgelegt ist und komplett davon abhängig ist. Die Gerechtfertigung der Regierungen im globalen Süden besteht darin, dass sie quasi die Armut bekämpfen durch große Investitionen, die mit diesen Abbaukonzessionen einhergehen. Allerdings führt dies zu einem Fahrstuhleffekt, der später noch beschrieben werden wird, in dem sich quasi an der Klassenstruktur in den Ländern nicht viel ändert und an der Reichtumsverteilung. Allerdings quasi die gesamte Gesellschaft plötzlich mehr Geld zur Verfügung hat, bis halt der Weltmarktpreis, wie vorhin schon beschrieben, fällt.
Um dieses Thema genauer zu betrachten, haben Marc Solte und ich, Niklas Mono, mit Michael Rekord von PowerShift und Hannes Warnecke Berger von extractivism.org gesprochen. Und Teile aus diesen Interviews möchten wir euch jetzt hier in dem Audiobeitrag ein bisschen thematisch sortiert vorlegen. Dabei haben wir uns im Interview mit Hannes Warnecke Berger vor allen Dingen auf ökonomische und die politische Dimension fokussiert und im Interview mit Herrn Rekord eher auf die umweltpolitischen und Aspekte und deren Auswirkungen auf die Gesellschaften konzentriert. Genau, das ganze System basiert quasi darauf, dass Rohstoffe aus dem globalen Süden, im globalen Süden abgebaut werden, dann in den Norden zum Konsum, zur Weiterverarbeitung transportiert werden. Um welche Rohstoffe handelt es sich jetzt hier? Es handelte sich in der Vergangenheit eher um Öl, Gas, Kohle. Aber inzwischen haben viele Metalle deutlich an Gewicht gewonnen. Es geht hier größtenteils um Eisen momentan noch. Aber die Entwicklung entwickelt sich hin zu Kobalt, Lithium, Bauxit, was zur Aluminiumherstellung enorm wichtig ist, und auch seltene Erden, die für Handys und Mikrochips gebraucht werden. Im Folgenden hören wir jetzt Michael Rekords Perspektive auf die Umwelteingriffe und Auswirkungen auf die Umwelt und damit verflochtenen gesellschaftlichen Auswirkungen in den Ländern, in denen diese Rohstoffe gefördert werden.
Ja, ich meine, der Rohstoffabbau, egal welches Metall und egal ob fossil oder nicht, ist immer ein Eingriff in die Natur. Das heißt, wir holen von irgendwo Rohstoffe raus aus dem Boden und graben dafür große Löcher. Ich glaube, 75% der Bergwerke weltweit sind Übertage. Also sind halt immer Eingriffe in soziale Gemengelagen, weil es mittlerweile kaum noch einen Ort auf der Welt gibt, der nicht sozusagen das menschliche Leben berührt. Bei Eisen ist zum Beispiel Brasilien ein großer Produzent. Das heißt, wir gehen da sehr tief in den Regenwald hinein, holzen Regenwälder ab, um dort Minen zu öffnen. Bei Kupfer sind wir zum Beispiel viel in Peru und Chile, in einem sehr trockenen Andenland. Wir haben dort zum Beispiel Wasserkonflikte und Landkonflikte. Bei Bauxit sind wir zum einen in Guinea, wo wir auch sozusagen tief uns in den Regenwald reinfressen, wo wir Boden abtragen. Und um daraus Aluminium später zu gewinnen und wo wir sozusagen Mondlandschaften hinterlassen. Das heißt, jeder Rohstoff hat eigene Herausforderungen. Bei den seltenen Erden sind es zum Beispiel die Vergesellschaftung mit radioaktivem Material. Das heißt, es können zum Beispiel radioaktive Stoffe in die Umwelt freigesetzt werden. Das heißt sozusagen, wir müssen Kompromisse machen, wenn wir diese Rohstoffe abbauen, und wir müssen sozusagen gucken, welche ökologischen Schädigungen treten vor Ort auf und wie können wir diese verhindern. Die Bevölkerung vor Ort hat sehr wenig Möglichkeiten, sozusagen politischen Einfluss geltend zu machen. Das wäre was anderes, wenn in einem Villenviertel auf einmal Fracking oder Rohstoffabbau betrieben werden würde oder auf einem Golfplatz, weil wir da sozusagen eine sehr mächtige Gruppe haben oder zumindest gefühlt mächtige Gruppe, die sozusagen Zugänge zur Politik hat. Und die Konflikte sind dann Landkonflikte, die können Wasserkonflikte sein, Landnutzungskonflikte. Andere betroffene Gruppen sind häufig Frauen. Frauen, die vor Ort sehr stark für Tätigkeiten wie Wasser holen, landwirtschaftliche Anbau etc. Eingebunden sind und im Bergbau zum Teil weniger Jobperspektiven finden. Und dann ist sozusagen generell Landwirte, Landwirtinnen, die in einem Konflikt stehen, dass sie ihr Land verlieren. Ich kann das zum Beispiel an den Philippinen mal an einem Beispiel klar machen, weil ich dort sehr häufig war. Das ist eine ländliche Region, Tampakan heißt die, oder heißt der nächstgrößere Ort, ist auf der Insel Mindanao. Und in den 90er Jahren kam ein australischer Konzern Western Mining und hat dort Probebohrungen gemacht, Exploration, hat geguckt, was befindet sich in dieser Gegend im Boden. Und die haben festgestellt, dort ist die größte Kupfer-Gold-Lagerstätte Südostasiens. Und die haben den Indigenen vor Ort erzählt, Bergbau ist halt einzelne Löcher bohren und dann kriegen wir Ergebnisse und das ist dann Bergbau. Und die Indigenen haben gesagt, okay, wenn ihr wollt, da 10, 20 Löcher bohren, das ist kein Problem. Später kam Xstrata, ein Schweizer Konzern, heute ein Teil von Glencore, und hat dann gesagt, okay, wir wollen jetzt hier an Kupfer-Gold. Und das heißt aber, diese Berge fallen weg, diese Dörfer müssen evakuiert werden oder müssen umgesiedelt werden. Und dafür bauen wir euch eine Schule und ein Krankenhaus. Die Indigenen haben verstanden, hey, das sind eigentlich jetzt unsere Begräbnisstätten, wo unsere Ahnen liegen. Das sind die Berge, wo die für uns eine kulturelle Bedeutung haben. Das sind unsere Felder, von denen wir uns ernähren. Das sind die Wälder, in denen wir jagen. Das sind die Wälder, in denen wir Kräuter finden, die unsere Medizin sind, unsere gesundheitliche Versorgung. Wir sind nicht dagegen, dass hier Schulen gebaut werden, weil der Staat fast nicht vor Ort war. Der Staat ist erst gekommen, als der Konzern kam und mit ihm kam dann aber auch das Militär. Und es hat sich sozusagen im Grunde darum ein gewaltsamer Konflikt entsponnen, wo sich auch die Indigenen zum Teil mit Waffengewalt gewehrt haben gegen den Bergbau, weil sie gesagt haben, wir verlieren unser Leben, wir verlieren alles, was wir haben und wir sind bereit sozusagen dafür bis zum Äußersten zu gehen. Ist natürlich unter einer menschenrechtlichen Gesichtspunkt ist das äußerst heikel, aber es zeigt eine Gewaltdynamik, die mit dem Bergbau in diese Region kam. Das ist sicherlich ein Extrembeispiel, weil wir sehen an sehr vielen Stellen, dass sich Konflikte, sei es um Wassernutzung, sei es um Lärmbelästigung, sei es um Verseuchung von landwirtschaftlichen Flächen, an vielen Stellen eigentlich auch lösen lassen würden, wenn die Konzerne gewillt wären, das zu tun. Und das zeigt, Konzerne sind häufig ja, Auslöser von Konflikten oder aber haben eine große Verantwortung, wenn dann am Ende was schief geht.
Genau, als letztes wurden hier nochmal die multinationalen Unternehmen angesprochen, die natürlich die ausführende Funktion in diesem System haben, aber wie von Dr. Wannecke Berger im Interview klarifiziert, die er nicht als Verursacher und als Schuldtragende sieht, sondern eher als Zahnrad im System. Und deren essentielle Rolle wird vor allen Dingen dadurch definiert, dass nur sie die Technologie zur Exploration, also zum Finden von Lagerstätten und dann auch zur Durchführung der Förderung besitzen. Es wäre natürlich ein Ansatz, die Technologie einfach dieses Monopol, Patente aufzulösen und das Wissen zu verteilen. Und im Folgenden wird darauf eingegangen von Dr. Wannecke Berger, wieso dies nicht ganz so einfach ist, wie man sich es jetzt vorstellen könnte. Und dass es selbst dann immer noch schwierig ist, quasi den Nutzen für die Bevölkerung und für die betroffenen Menschen in den Ländern, die die Folgen am härtesten zu spüren bekommen, abzumildern, beziehungsweise dass die Bevölkerung dieser Länder einen Profit daraus schlägt.
Das heißt, es bringt nichts, wenn man Technologie A von A nach B bringt und sagt, so, jetzt habt ihr die, macht was damit. Da kommt nichts bei raus. Man muss also anwenden können. Es muss also nicht, und das ist der Witz, es darf nicht die modernste Technologie transferiert werden, weil die modernste Technologie immer kapitalintensiv ist und von Anfang an kapitalintensiv war. Lesen Sie das erste Band von Marx, relative und absolute Mehrwertsteigerung. Also dort ist im Prinzip das sozusagen Innovation heißt Stückkosten senken. Das heißt, mehr Geld reinpumpen, andere bessere Maschinen bauen und natürlich nach und nach Arbeit zu ersetzen. Wichtiger Punkt ist dabei, Technologietransfer ist einer, zweiter, und das ist meine theoretische sozusagen Brille, Arbeitskräfte bzw. Arbeitsmarkt. Ne? Technologie ist eins, Technologietransfer ist problematisch, Ungleichheit von Technologie ist ultra problematisch, weil daraus Renten erwachsen. Die Persistenz der Rente erwächst daraus, dass wir strukturelle Arbeitslosigkeit im Süden haben. Und wenn Sie in ein System mit struktureller Arbeitslosigkeit neueste Technologie transferieren, ist die natürlich effizient. Deswegen produzieren die Multis ja mit der besten Technologie. Sie kreiert aber keine Jobs. Und dadurch ist das ein Problem. Wichtig ist im Prinzip, glaube ich, eher, woher kommen die Masse der Arbeitskräfte? Und das ist ein wichtiger Punkt des Extraktivismus als Entwicklungsmodell. Wir haben eine Vorstellung davon, dass wir im Prinzip über die Rohstoffproduktion Geld generieren, was wir irgendwo investieren könnten, um das Ding dann zu überwinden. Und das ist der Trugschluss, weil wir im Prinzip immer wieder in die Persistenz des gleichen Musters reinfallen. Und über die sowohl strukturelle Arbeitslosigkeit als auch Technologieungleichheit im Weltmaßstab ist der Rohstoffabbau einfach eine Geldmaschinerie. Und generiert so viel Einnahmen, dass ganze Gesellschaften aus diesen Einnahmen von nur 1, 2, 3% der Gesamtbevölkerung ernährt werden können. Also da hat man sozusagen eine Abhängigkeit, die nach 150 Jahren ja auch kulturelle Komponenten mitbringt. Das heißt also, eine Verfestigung über Primärsozialisation und so findet statt.
Oft kommen also Milliarden an Investitionen mit dem Rohstoffabbau in ein Land. Warum oft nicht die Gesamtbevölkerung davon profitiert, sondern sich oligarchische Systeme bilden, erklärt uns Dr. Warnecke Berger und gibt uns einen Ausblick, wie man dieses Phänomen überwinden kann.
Ein Punkt vielleicht davor, genau das ist die Königsfrage im Prinzip. Was wir wissen ist, dass der Rohstoff, die Abhängigkeit von Rohstoffexporten problematisch ist für die Bevölkerung, krisenanfällig, weil führt dann bei Preisschwankungen auf dem internationalen Markt irgendwie eine Übersetzung in lokale Krisen. Total problematisch. Was wir aber auch wissen ist, dass es statistisch gesehen zumindest irgendwie zu weniger demokratischen Systemen führt, zu exklusiveren Regimen, zu Korruption und Klientelismus und sowas. Worüber massiv gestritten wird, ist, über welche Kanäle das funktioniert. Also wir wissen, wir kennen das Gesamtbild, das kennen wir auch schon seit 50 Jahren. Man weiß aber nicht genau, in welchem Causal Chain im Prinzip verläuft. Wir nennen das Seduction of Rent, also es gibt eine Verführung. Um den Rohstoffextraktivismus zu überwinden, muss man den Rohstoffextraktivismus nutzen, klug nutzen und Geld rausholen und das Geld aber irgendwo anders hin transferieren. Und kein Mensch weiß bisher, wohin transferieren, weil wenn man mal ganz viel Geld zur Verfügung hat, kann man es halt für alles ausgeben, für was man will, als Regierung jetzt. Ja? Also man kann sich Leute kaufen, man kann aber auch coole Entwicklungsprojekte machen, man kann Beschäftigung schaffen, man kann aber auch weitere Abhängigkeiten schaffen. Und darüber, es hängt also an einer Kräftekonstellation innerhalb der Gesellschaften, die im Prinzip über so, ich nenne das jetzt mal Makrosteuerung, im Prinzip kluge Politik machen müssen. Die kommt aber eigentlich nie zustande, weil die sozusagen so eine Art Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen ist. Wir reden von äußerst ungleichen Gesellschaften. Selbst die, die im Prinzip innerhalb der Linken zu irgendwelchen Führern werden, oder nicht Führern ist ein blöder Begriff, aber Präsident oder so, ne? Selbst die kriegen ja natürlich einen exklusiven Zugriff auf das Geld und eine massiv arme Bevölkerung, die dem entgegensteht. Wir haben also gleichzeitig sozusagen die Frage, Ungleichheit zu reduzieren, Jobs zu kreieren, Jobs über Alternativen zum bisherigen Muster zu kreieren und darüber auch gleichzeitig noch international die Spezialisierungsmuster so zu verändern, dass nach und nach der Extraktivismus reduziert wird. Das funktionierte historisch nur in den Fällen, wo von Anfang an im Prinzip schnell Vollbeschäftigung erreicht werden konnte, weil damit die Verhandlungsmacht von Arbeit intern so gestärkt werden konnte, dass politische Führer accountable gehalten werden konnten und sich Korruption innerhalb des Regimes nicht vermeiden, aber doch minimieren lassen konnte. Das heißt, die Bevölkerung partizipieren konnte an dem Entwicklungsweg und damit natürlich auch schneller das demokratisiert werden konnte. Wir haben also diese Problematik. Dort, wo es funktioniert hat, konnte man von Anfang an einfach, war die Bevölkerung gleicher und deswegen auch insgesamt möglicherweise objektiv ärmer im Geld gemessen, aber schneller im Prinzip anteilig an den Produktivitätsfortschritten. Hat eine zweite Komponente. Wenn eine Bevölkerung homogen ist in der Einnahmestruktur, in der Einkommensstruktur, kommt dabei auch eine homogene Nachfrage bei raus. Das heißt, mit einfachen Technologien können sie viel mehr verkaufen, viel mehr Gewinne machen von Anfang an. Das wirkt sich auf den Produktionsapparat an. Die Gesellschaften, in denen das funktioniert hatten, hatten bevor die Entwicklungsstrategie der Überwindung des Rohstoffextraktivismus eingesetzt hat, massive Agrarreformen durchgeführt, radikalere Agrarreformen, in denen dann im Prinzip die Bevölkerung, also Land umverteilt wurde, aber keine oligarchische Grundstruktur mehr da war. Das heißt, allgemeine Armut, aber ohne Reichtum vorhanden war. Dort in Lateinamerika hat sich das nie durchsetzen können. Bis heute haben wir oligarchische Systeme, in denen im Prinzip auch Alternativen innerhalb dieser oligarchischen Struktur abspielt. Also im Prinzip das pervers ist, weil Lateinamerika in dem Fall zu reich ist, um sich zu entwickeln. Das ist sozusagen die Perversität an der Geschichte. Das ist ein bisschen sozusagen, was wir dann also nochmal brauchen, zusammenfassend, Technologietransfer ja, aber angepasste Technologie, angepasst auf die Einnahmestruktur, also die Nachfragestruktur. Nachfragestruktur hängt mit Bevölkerung und Umverteilung zusammen. Was Lateinamerika nicht gemacht hat, ist innerhalb der hochpreissegmentigen Neo-Extraktivismus-Phase die Strukturen der Bevölkerung, der Ungleichheit zu verändern. Einfach, alle haben profitiert, alle wie so ein Fahrstuhl sind nach oben gefahren, aber innerhalb dieses Fahrstuhls gab es halt im Prinzip keinen Wandel. Deswegen haben die Reichen halt auch dran profitiert, aber grundsätzlich das Muster arm versus reich wurde repliziert. Und das ist halt eines der größten Probleme.
Ich denke, wir haben viele Probleme des Neo-Extraktivismus dargelegt. Nun wollen wir aber darauf gucken, welche Lösungsansätze uns die NAIO bietet. Zum einen sollen Staaten die Souveränität über die eigenen Rohstoffe haben. Das heißt, Exploration und Extraktion soll ohne Abhängigkeit von multinationalen Unternehmen möglich sein. Die individuell richtige Technologie zum Rohstoffabbau muss den Staaten zur freien Verfügung gestellt werden. Auch die Technologie zur Veredelung der Rohstoffe und somit der Zugang zur Wertschöpfungskette soll gewährleistet werden. So kann ein Binnenmarkt entstehen, Arbeitsplätze werden geschaffen und die Wirtschaft diversifiziert. Auch sollen Staaten des globalen Südens Rohstoffkartelle einrichten dürfen, entweder alleine oder in Kooperation mit anderen. Das würde dazu beitragen, Rohstoffpreise zu stabilisieren und nicht mehr in eine Rezession zu fallen, sollten die Marktpreise einbrechen. Das soll es von uns gewesen sein. Die letzten Worte sollen unsere Interviewpartner haben mit ihren Vorschlägen für einen faireren Rohstoffhandel in Zukunft. Und guckt gerne bei extractivism.de und Powershift vorbei.
Sind wie in den 70ern. Weil in den 70ern sind die von jetzt auf nachher mit Bulldozern angetreten und haben halt einfach ganze Dörfer ausradiert. Das kann man aufgrund von globalen Initiativen, PowerShift und sowas, heute nicht mehr in dem Maße machen. Ich glaube, das passiert noch, aber nicht mehr so. Also die Bevölkerung wird immer noch böse ausgebeutet, aber perverserweise eben softer. Man nennt es dann Corporate Social Responsibility, wo man dann sagt, ja, Land verliert da trotzdem, Kinder werden verseucht, aber dafür stellen wir euch eine Schule hin. Und das hat man halt, die Schule gab es halt in den 70er Jahren noch nicht. Ne? Man kauft die Bevölkerung. Und das ist trotzdem pervers und böse, aber so pervers wie das ist, und das ist das Gemeine an dem System, es ist halt in sich pervers inklusiv. Dadurch, dass so viel Gesellschaft, Geld verfügbar ist, hat man heute gemerkt, dass man die Bevölkerung viel besser kaufen kann und weniger auf Konfliktivität setzt als noch vor 50, 60, 70 Jahren. Wo man einfach massenhaft Leute einfach umgesiedelt hat, auch ja umgebracht hat und sowas. Ne? Das passiert heute immer noch, aber nicht mehr in dem Maße, weil man eben ein bisschen kleinen Teil umverteilt und sagt, alles klar, Bildung und Schule und sauberes Wasser ist dann halt auch ein Asset. Insofern, das ist die Perversität dahinter und das ist das Problem, was wir verstehen müssen. Es reicht nicht im Prinzip, ein paar Minderheiten zu stärken oder sowas. Wir müssen auf einer systemischen Ebene drüber nachdenken, was sind Alternativen dazu. Und Alternativen heißen auf der einen Seite natürlich im Prinzip, ich bin der Politökonom, ne? Also Beschäftigungsstruktur, Alternativen, andere Jobs, andere Sachen, wo sollen die Leute ihr Überleben sonst finanzieren, wenn sie da bisher drauf geklebt sind? Und gleichzeitig natürlich, was machen wir damit? Wenn es bei uns Alternativen geben muss, heißt das natürlich auch, bei uns muss es eine Veränderung des Konsummusters geben. Letzter Punkt von mir, das ist ein interessanter Punkt, weil wir es jetzt ja gerade sehen, dass es Veränderungspotenziale gibt. Zu krasse Hochpreise sind doch für alle nur gut. Wir sehen bei uns in Europa jetzt gerade, dass bei einer massiven Verteuerung von fossilen Energiequellen die Bevölkerung bereit ist, einfach viel mehr zu zahlen. Es gibt keine Straßenschlachten bei uns. Ja, alle sind bereit. Wir können das sozial abfedern, indem wir eine Vermögenssteuer einführen und im Prinzip die Superreichen einfach so krass besteuern, dass die den Heizspielraum der Armen zahlt. Die Mittelschicht ist bei uns so reich, dass die das halt selber zahlen können. Die war sowieso viel zu reich, also die können wir mitbesteuern. Drittens, dass aber diese Hochpreissegmente dazu einführen, dass wir einen Lock-in, einen vollkommen neuen Technologiezyklus kriegen. Weil die Bevölkerung das im Prinzip nicht mehr macht. Und was sehen wir im Süden? Dass der alte Technologiezyklus jetzt durch die hohen Preise einfach fortgeführt wird. Das heißt, was wir brauchen, ist im Prinzip die Persistenz der Rente im Süden so zu unterbrechen, dass bei einem möglichen neuen Technologie-Lock-in der Süden neue Möglichkeiten kriegt, im internationalen System zu partizipieren. Und wir dann so eine Art Win-Win-Situation haben. Die sehe ich nicht, weil was wir sehen ist, wir machen einen auf Sustainable und Renewable. Und wo kommt Lithium und Kupfer und was weiß ich was der Zukunft her? Ja, aus Lateinamerika, aus der dritten Welt, aus dem globalen Süden. Das heißt, die machen halt weniger Öl, dafür mehr Lithium. Super, genau der gleiche Mist, genau gleich kaputt, genau die gleiche Makrostruktur in der internationalen Ökonomie, auf einem anderen Technologielevel, in dem aber trotzdem noch der Norden im Prinzip den Finger auf hat. Ja, und das ist ein Problem. Wenn wir einfach nur die Preise hoch genug treiben und die sozial verträglich verteilen innerhalb der Gesellschaft, ermöglicht uns das, wahnsinnig viel Handlungsspielraum zu gewinnen. Und letzter Punkt tatsächlich, das zerstört doch das ganze neoliberale Gelaber, das wir seit den letzten 50 Jahren hören. Wir dürfen Multis nicht besteuern. Was passiert? Wir besteuern sie die ganze Zeit und sie verschwinden nicht. Ja? Wir dürfen den internationalen Wettbewerb nicht regulieren, weil wir sonst kaputt sind. Was passiert in der Ukraine- und Covid-Krise? Wir regulieren einfach alles und alles geht weiter. Wir dürfen die Ärmeren nicht stützen, weil die alle faul sind. Was hat man in der Corona-Krise gemacht? Massive Beschäftigungssubventionierungsprogramme geschaffen, um nicht in die Krise zu rutschen. Was wir jetzt gemacht haben, ist eine globale Keynes-Position übernommen zu haben, ohne sie in einer Klassenposition weiterzudenken. Und das ist ein Problem. Ja? Das nennt man dann Bastard-Keynesianismus, wenn man die technischen Möglichkeiten der Wirtschaftstheorie nutzt, die sozialtheoretischen Grundlagen aber vergisst. Und würden wir beides zusammennehmen, hätten wir jetzt gerade die Möglichkeit, im Prinzip eine massive neue Weltwirtschaftsreform zu machen, indem wir Multis kontrollieren, Technologietransfer strukturieren und die Armut im Prinzip im globalen Süden überwinden können. Und es eine Win-Win-Situation ist, weil bei uns ja jeder zahlen will. Das ist sozusagen mein super Vorschlag.
Aber die Frage ist, was können wir hier in Europa oder Deutschland machen, die besonders davon abhängig sind, dass wir auch diese Rohstoffe importieren? Das sind zum einen Lieferkettengesetze, Gesetze zu menschenrechtlichen, umweltbezogenen und klimabezogenen Sorgfaltspflichten. Da hat Frankreich einen ersten Schritt gemacht, dann hat Deutschland ein okayes Gesetz, das leider für den Bergbau nicht ganz so griffig ist, nachgelegt. Und wir hoffen, dass im nächsten Jahr auch auf europäischer Ebene ein Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz kommen wird. Was schon viel früher kommen wird, ist hoffentlich noch in diesem Jahr die Verabschiedung einer europäischen Batteriedirektive, die spannend ist, weil sie auch Sorgfaltspflichten, umweltbezogene und menschenrechtliche, für Batterierohstoffe festlegt. Aktuell Lithium, Nickel, Kobalt und Graphit. Hoffentlich auch Kupfer, Aluminium und Eisen, weil diese Rohstoffe in Mobilitätsbatterien von großer Rolle sind. Und dieses Gesetz hat im Grunde auch schon diese anderen Ideen, Rezyklateinsatz und Kreislaufwirtschaftsführung von Batterien mitbedacht und ist da eigentlich eine ganz gute Blaupause auch für andere Produkte. Das ist sozusagen eine Möglichkeit. Und dann müssen Unternehmen sozusagen in die Verantwortung genommen werden, diesen Sorgfaltspflichten nachzukommen. Und das würde zumindest ein Bewusstsein schärfen. Das würde dafür sorgen, dass im Grunde Verantwortung definiert sind. Und dann kommt es natürlich weiterhin auf eine starke Politik, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Medien an, dies zu begleiten, das zu kontrollieren, im Austausch zu sein. Und dafür braucht es im Grunde internationale Netzwerke und im Grunde auch einen internationalen Rahmen und internationale Zielgebung. Denn genauso wie wir Paris-Ziel mit 1,5 Grad haben, müssen wir im Grunde auch anfangen, auf einem endlichen Planeten mit endlichen Ressourcen zu überlegen, an welchen Stellen wollen wir eigentlich wie viel Metalle einsetzen. Und das bräuchte eigentlich eine globale Debatte. Und da haben viele Länder, nicht nur im globalen Süden, noch Nachholbedarf, einen berechtigten Nachholbedarf. Und in den Ländern Europas oder Nordamerikas müssen wir eigentlich diskutieren, an welchen Stellen können wir weniger materialintensiv leben. Das ist eine Debatte, wo wir, glaube ich, noch ganz stark an den Anfängen stehen und wo, glaube ich, jede Ideengebung und jeder Impuls momentan dankend aufgenommen wird.